Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ursachensuche nach dem Bahnunglück in Frankreich, ein loses Metallstück im Fokus der Untersuchungen. Dann des deutschen Innenministers Reise zu den Schnüfflern nach Washington.
Schon die Richtung der Reise, also dass die Ausspionierten nach Washington reisen und nicht umgekehrt, zeigt diese ja geradezu demütige Haltung.
Futter für die Opposition im Wahlkampf und Israel, stiller und genauer Beobachter der Krise in Ägypten. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Uli Zindl, er hat die Nachrichten des Tages.
Ein defektes Verbindungsteil einer Weiche steht im Vordergrund als Ursache für das Zugunglück gestern bei Paris. Das Stück sollte zwei Schienenteile zusammenhalten und habe sich gelöst, sagte der für die Infrastruktur zuständige Direktor der französischen Staatsbahnen. Der genaue Grund dafür sei aber noch unklar. Nun wollen die Staatsbahnen so schnell wie möglich alle vergleichbaren Teile im Schienennetz überprüfen. Bei dem Unglück gestern sind nach einer vorläufigen Bilanz 6 Menschen getötet worden. Die Behörden schließen aber nicht aus, dass sich noch weitere Opfer unter dem umgestürzten Eisenbahnwagen befinden. Nach dem glimpflich verlaufenen Zwischenfall im Bahnhof Zürich-Oerlikon sind die Aufräumarbeiten im Gange. Noch bis in den späten Abend ist nach Angaben der SBB mit Behinderungen für den Zugsverkehr zu rechnen. Besonders betroffen sind die Verbindungen zum Flughafen Zürich-Kloten. Fernverkehrszüge müssen umgeleitet werden. Die SBB setzt Ersatzzüge ab Zürich und Winterthur ein. Am Morgen war ein Baukran gegen einen Personenzug gekippt. Im Zug wurde niemand verletzt. In der Affäre um angebliche Bankkonten französischer Politiker in der Schweiz sitzt ein wichtiger Zeuge in Haft. Die Bundesanwaltschaft hat einen Pressebericht bestätigt, wonach der Bankier Pierre Condamin-Gerbier am 5. Juli verhaftet worden sei. Er ist ein ehemaliges Kadermitglied der Bank Rail in Genf. Die Bank gab ihrerseits bekannt, sie habe gegen Condamin-Gerbier im Juni Strafanzeige erstattet, wegen Diebstahls, wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Berufs- und Geschäftsgeheimnis. Condamin-Gerbier hatte sich nach der Affäre um den gestürzten Budgetminister Cahuzac zu Wort gemeldet. Vor französischen Parlamentskommissionen sagte er aus, die Bank Rail verwalte nicht deklarierte Konti von weiteren französischen Politikern. Die Bank Rail bestreitet diese Vorwürfe. Im US-Bundesstaat Texas werden Abtreibungen nach der 20. Schwangerschaftswoche unter Strafe gestellt. Das neue Gesetz hat nach dem Abgeordnetenhaus nun auch der Senat verabschiedet. Vor knapp einem Monat hatte eine demokratische Senatorin eine Abstimmung verhindert durch eine 13 Stunden lang dauernde Rede, ein sogenannter Filibuster. Laut Kritikern führen die neuen Regeln zur Schließung der meisten Abtreibungskliniken in Texas. In der deutschen Stadt Eisenach sind aus dem Lutherhaus 3 Originalschriften des Reformators Martin Luther gestohlen worden. Der materielle Wert der Schriften werde auf etwa 60.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Über die Täterschaft können noch keine Angaben gemacht werden. Im heutigen Lutherhaus hatte der Reformator vor rund 500 Jahren gelebt, von 1498 bis 1501. Der Taifun Sulik hat die chinesische Ostküste erreicht und dort 10 Meter hohe Wellen verursacht. Betroffen vom Wirbelsturm sind vor allem die Provinzen Fujian und Zhejiangyin im Osten Chinas, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur berichtet. Dort seien rund 300.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Zuvor hatte der Wirbelsturm bereits in Taiwan große Schäden angerichtet. Mindestens eine Person kam ums Leben. Zum Sport. Michael Albersini verpasste in der 14. Etappe der Tour de France in Lyon nur ganz knapp den Tagessieg. Fritz Bischoff.
Der Schweizer wurde in Lyon im Schlusssprint einer Fluchtgruppe nur vom Italiener Matteo Trentin um eine Dreiviertel-Radlänge auf Platz 2 verwiesen. Leader bleibt der Brite Christopher Froome. Die Schweizer Oberläuferinnen gewinnen an den Weltmeisterschaften in Finnland in der Staffel die Bronzemedaille hinter Norwegen und Finnland. Die Schweizer OL-Läufer bleiben an den Weltmeisterschaften in Finnland ohne Medaille. Im abschließenden Staffelrennen laufen sie auf Rang 4. Der Sieg ging an Russland vor Schweden und der Ukraine. Erstmals seit 2004 bleiben damit die Schweizer Männer an einem Titelwettkampf ohne eine Medaille. Motorrad Tom Lüthi fährt im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring auf den 4. Platz. Randy Krummenacher wird 14., Dominik Eggerter 18. Der Belgier Xavier Simon sicherte sich die Pole Position.
Das Wetter: Am Abend bleibt es sonnig, im Süden sind einzelne Platzregen möglich. Morgen wieder viel Sonne, im Norden mit Bise um 27 Grad. Im Wallis und Tessin wird es heiß bei 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Hochleistung nur beim DGW, die französische Staatsbahn und ihre Infrastruktur. Deutscher Wahlkampf um amerikanische Datenschnüffelei. Moskaus Interesse an Snowdens möglichem Asylantrag. Israelisches Dilemma mit Blick auf Kairo. Und Geld ist verteilt, jetzt wird um die Akten gestritten. Anhang zu den nachrichtenlosen Vermögen. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast, und zwar unter srf.ch. Ineinander verkeilte Wagen, verwüstete Bahnsteige, Trümmer und Chaos im Bahnhof von Prétigny-sur-Orge südlich von Paris. Gestern Abend entgleiste ein Intercity mit fast 400 Personen, als er den Bahnhof mit über 130 km pro Stunde durchqueren wollte. 6 Menschen verloren ihr Leben, Dutzende wurden verletzt. Spezialisten vermuten nun, dass sich ein Metallteil in einer Weiche bei der Einfahrt zum Bahnhof verklemmt haben könnte. Aber es bleiben viele Fragen offen. Aus Paris, Rudi Meder.
Menschliches Versagen schlossen die Ermittler schon bald aus. Die Untersuchungsbehörden konzentrieren sich nun auf eine Weiche, die offenbar nicht richtig funktionierte. Pierre Isard, zuständig für das Schienennetz bei den Staatsbahnen SNCF, erklärte, ein Metallstück habe die Weiche rund 20 Meter vor dem Bahnhof blockiert.
Alors cette pièce de métal est ce que nous appelons une éclisse. C'est en fait une pièce métallique de 10 kg environ, une sorte d'agrafe boulonnée de part et d'autre d'un rail.
Es handelt sich um eine längliche Metallplatte, die zwei aufeinanderfolgende Schienenstücke zusammenhalte. Das Metallstück wiege etwa 10 kg und sei mit 4 großen Schrauben seitlich am Gleise befestigt. Unklar ist, wie sich dieses Stück löste und wie es just an jene kritische Stelle in der Mitte der Weiche gelangte, an der es den Zug zum Entgleisen bringen konnte. Nach Angaben der SNCF war die Weiche erst vor einer Woche inspiziert und für in Ordnung befunden worden. Michel Chevalet, der Eisenbahnspezialist des Fernsehsenders ITL, kann sich keinen Reim darauf machen. Er meint, es könnte sich auch um einen bösartigen Akt oder einen Anschlag handeln.
Moi je dis c'est une hypothèse qu'il ne faut plus écarter maintenant parce que pour enlever les 4 boulons qu'il y a une semaine l'inspection est passée sur cet aiguillage et a dit il est conforme, il n'y a pas eu d'intervention. Donc en une semaine que les 4 boulons s'en aillent, que la pièce parte se loger à
dass die 4 Schrauben sich in einer Woche lösen und dass das Metallstück just an jener Stelle in der Mitte der Weiche landet, das ist schwer zu erklären. Ich bin überzeugt, dass die Untersuchungsbehörden die Hypothese eines Anschlags prüfen.
Mais bien sûr, envisage cette hypothèse.
Offen bleibt dabei allerdings, ob die Weiche vor einer Woche wirklich inspiziert wurde oder ob die Inspektion allenfalls nur auf dem Papier stattgefunden hat. Im Zusammenhang mit dem Unfall wird nämlich immer stärker kritisiert, dass die französischen Staatsbahnen den Unterhalt des normalen Eisenbahnnetzes während Jahrzehnten vernachlässigt und nur den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes forciert hatten. Im Bereich des Bahnhofs Prétigny-sur-Orge stammt das älteste Stellwerk aus dem Jahr 1910, das neueste aus dem Jahr 1960. Auch viele Weichen sind veraltet. Verkehrsminister Frédéric Cuvier räumt gegenüber dem Radiosender France Inter solche Probleme ein.
Les infrastructures classiques n'ont pas connu un niveau ces dernières années un niveau suffisant d'entretien et de modernisation.
Die klassische Infrastruktur wurde in den letzten Jahrzehnten nicht genügend modernisiert. Ich sage nicht, dass ein Zusammenhang mit dem Unfall besteht, aber allgemein gesagt müssen wir einen schlechten Zustand der klassischen Infrastruktur feststellen.
De façon générale, ce que nous constatons, c'est la dégradation des infrastructures classiques.
Just vor wenigen Tagen hat die Regierung beschlossen, die veralteten Anlagen zu sanieren und zu modernisieren. Die Untersuchung muss nun aber zeigen, ob der Unfall allenfalls noch andere Ursachen hat.
Frankreich-Korrespondent Rudi Meda. Edward Snowden sitzt noch immer in Moskau fest, aber andere reisen nach seinen Enthüllungen umso weiter durch die Gegend. Der deutsche Innenminister Friedrich war gestern in Washington, um Aufschluss zu bekommen über die Datenschnüffelei der amerikanischen NSA in Deutschland. Was er dabei erfuhr, wird allerdings nicht dazu führen, dass sich die Empörung zu Hause legt. Kasper Selg aus Berlin.
Nirgends schöpfe der amerikanische Geheimdienst mehr Daten ab als in Deutschland, behauptet Edward Snowden. 500 Millionen Datensätze pro Monat. Das sei ein millionenfacher Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, wettert die Opposition, abgesehen davon, dass die USA laut Snowden auch Botschaften verbündeter Regierungen verwanzten und abhörten. Die Empörung darüber war hierzulande so groß, dass Kanzlerin Merkel schließlich ihren Innenminister in die USA schicken musste, um genaueren Aufschluss zu bekommen.
Ich habe den amerikanischen Freunden sehr klar gesagt, dass wir es nicht akzeptieren könnten, wenn die NSA gegen Gesetze in Deutschland verstoßen würde.
Aber ob die NSA das auch tut, hat er offenbar nicht herausbekommen. Jedenfalls noch nicht. Friedrich wurde von Sicherheitsberaterin Monaco, Justizminister Holder und Vizepräsident Biden empfangen. Die hätten ihm alle zugesichert, dass die Daten nur verwendet würden für die Terrorbekämpfung gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel. Wirtschaftsspionage finde, anders als Snowden behaupte, nicht statt. Das sei ihm klar gesagt worden. Im Übrigen habe Präsident Obama Weisung gegeben, einigen Deutschen gewisse geheime Dokumente zu zeigen, welche die Aufgaben der NSA umschrieben. Der Informationsaustausch solle insgesamt verbessert werden. Das alles beeindruckt die Opposition in Deutschland nicht. Im Gegenteil. Rebecca Harms, die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, kritisiert im Deutschlandfunk heute erstmal die ganze Übungsanlage.
Schon die Richtung der Reise, also dass die Ausspionierten nach Washington reisen und nicht umgekehrt, zeigt diese ja geradezu demütige Haltung.
Und ihr Kollege Jürgen Trittin, Fraktionschef der Grünen im Bundestag, fand vor allem Friedrichs Verhandlungsergebnisse oder deren Fehlen empörend. Er sei abgereist, ohne jede konkreten Informationen über das Ausmaß oder gar das Ende der Schnüffelei zu erhalten.
Herr Friedrich hat schlicht und ergreifend versagt bei der Vertretung deutscher Interessen. Er scheint die millionenfache Verletzung der Rechte von deutschen Bürgern und übrigens deutschen Unternehmen einfach achselzuckend hinnehmen zu wollen.
Auch Peer Steinbrück, der Kanzlerkandidat der SPD, hat sofort reagiert. Friedrichs Auftritt in Washington sei blanker Hohn. Und Steffen Bockan von der Linkspartei meinte in Anspielung auf Friedrichs Zufriedenheit über die erhaltenen Auskünfte, Zitat, Friedrich benimmt sich so, als würde er sich bei einem Ladendieb bedanken, der an der Kasse wenigstens Bescheid sagt, was er geklaut hat. Es geht um ein ernstes Thema. Es wird weiter darüber gestritten werden, speziell jetzt in einem Wahlkampf, in welchem die Opposition der Kanzlerin einfach nicht beikommt. SPD, Grüne und Linke werden versuchen, das Problem Datenschnüffelei so lange zu thematisieren wie möglich. Und übrigens auch Merkels Koalitionspartnerin FDP. Auch den Liberalen dient der Datenschutz, die Bürgerrechte als Thema, mit dem sie sich von der CDU etwas wegprofilieren können.
Der frühere amerikanische Geheimdienstmitarbeiter Snowden hat enorm viel bewegt mit seinen Informationen, nicht nur in Deutschland. Selbst allerdings sitzt er seit 3 Wochen auf einem Moskauer Flughafen fest und stellt Asylantrag um Asylantrag. Jetzt hat er offenbar auch Russland im Visier. Er plane auch dort, um Asyl zu bitten. Als ihm das Präsident Putin vor gut 3 Wochen angeboten hatte, schlug er es noch aus. Ich fragte Peter Giesling, käme Russland so einen Asylantrag denn überhaupt gelegen?
Und ich muss sagen, Wladimir Putin, der russische Präsident, ist ja ein ehemaliger Geheimdienstagent und Putin ist doch sicher nicht sympathisch jetzt, was Snowden getan hat, auch wenn Snowden eben ein Amerikaner ist. Auf der anderen Seite verbreitet gerade Präsident Putin seit seiner Wiederwahl als Präsident vor 1,5 Jahren in der russischen Bevölkerung eine ausgeprägt anti-amerikanische, anti-westliche Stimmung. Alles Schlechte kommt aus dem Westen, aus den USA. Die Opposition wird von dort gesteuert und so weiter, aber auch die NGOs, die sind von dort mit üblen Gedanken, mit üblen Zielen finanziert. Und so gesehen, denke ich, geht Putin davon aus, eben bei der russischen Bevölkerung punkten zu können, wenn es ihm jetzt gelingt, den amerikanischen Präsidenten Obama zu reizen.
Gleichzeitig hat sich offenbar der Menschenrechtsberater von Putin geäußert und gesagt, eigentlich hätte der Präsident kein Interesse daran, Asyl zu gewähren.
Der Präsident selbst wahrscheinlich nicht, aber das ist vor allem eine Äußerung eben an die Adresse der Amerikaner. Andere prominente russische Menschenrechtler, die sagen, Russland sei geradezu gezwungen, Snowden aufzunehmen. Nämlich einerseits gibt es kein Auslieferungsabkommen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Snowden hat sich in Russland auch nicht zu Schulden kommen lassen. Und das ist sehr wichtig, Russland ist Mitglied des Europarates und die Länder, die eben dem Europarat angehören, die haben sich verpflichtet, eben die Todesstrafe abzuschaffen und auch zu ächten. Und so gesehen darf Russland eben aus Sicht dieser Menschenrechtler Snowden nicht an die Vereinigten Staaten ausliefern, weil ihm eben dort die Todesstrafe drohen könnte. Und davon soll Snowden bewahrt werden.
Andererseits haben die letzten Wochen ja auch gezeigt, die USA machen massiv Druck auf jedes Land, das sich bereit erklärt, Snowden aufzunehmen. Kann es sich Russland leisten, diesen Druck einfach so zu ignorieren?
Ja, ich glaube, vor allem Russlands Präsident Putin ist durchaus bereit, das auszuhalten. Sowohl die Amerikaner wie auch die Russen wissen natürlich, dass sie auch in nächster Zukunft und in absehbarer Zukunft dazu gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Und ich denke, dass jetzt eine allfällige Aufnahme Snowdens in Russland zu einer Verstimmung führen wird zwischen Washington und Moskau. Aber längerfristig dürfte das keine allzu große Rolle spielen.
Wäre denn Snowden in Russland überhaupt sicher vor einem Zugriff durch amerikanische Agenten?
Ich denke, insbesondere in Russland kann er wirklich vor einem Zugriff der Amerikaner geschützt werden. Würde er in einen Drittstaat weiterreisen, so würde ihm eben doch bei einer Zwischenlandung zumindest die Gefahr drohen, dass er dort geschnappt würde. Aber auch beispielsweise in Venezuela, da könnte er natürlich geschnappt werden von CIA-Agenten, die ihn dann von dort, von einem solchen Staat eben zurück in die USA eben entführen würden. Snowden will nur vorübergehend in Russland bleiben, aber ich denke, die Zeit, die er in Russland verbringen wird, wenn ihm denn sein Asylantrag wirklich gut geheißen wird, wird er gezwungen sein, eben seine Geheimnisse, insbesondere auch gegenüber dem russischen Geheimdienst, eben bekannt zu geben. Und das ist sicher auch ein Aspekt, der letztlich Snowden nicht sehr angenehm sein dürfte. Also Snowden sitzt wirklich gewissermaßen in einer Falle, seitdem er eben in Moskau auf dem Flughafen Scheremetyevo angekommen ist.
Moskau-Korrespondent Peter Gisling ist zurzeit unterwegs in Russland. Ägypten und Israel haben es schwarz auf weiß. Das arabische Land und die Israelis leben in Frieden, Seite an Seite. So steht das im Vertrag von 1979, der mit Hilfe der USA zustande kam. Um diesen Frieden zu sichern, fließt jedes Jahr richtig viel Geld von Washington nach Kairo. Doch wenn Ägypten in der Krise steckt, dann beobachtet das Israel sehr genau. Und Kairo steckt in der Krise, nach dem Sturz von Mursi und seinen Muslimbrüdern. Israel hat eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit dem ägyptischen Militär als verlässlicher Partner. Ich fragte Gisela Dax, Korrespondentin der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Kommt es Israel also entgegen, dass das Militär wieder das Sagen hat?
Naja, es ist erstmal eine vorübergehende Sache. Die Frage für Israel ist, wie wird sich die Sache weiterentwickeln? Und da schaut man halt mit großer Besorgnis auf das große Nachbarland, das vielleicht im Chaos auch versinken könnte in naher Zukunft oder in fernerer Zukunft. Die Sache ist ja noch nicht abgegessen, jetzt nachdem die Armee vorübergehend wieder das Ruder übernommen hat.
Die Muslimbrüder, die sind nicht mehr eingebunden zurzeit in der Regierung in Kairo. Wie beunruhigend ist das für Israel?
Naja, die Muslimbrüder an sich sind kein großer Freund von Israel, hatten sich aber unter Mursi dann doch besser erst einmal verhalten, als man das in Israel befürchtet hatte. Das ist eine zweischneidige Angelegenheit, denn die große Sorge Israels ist im Grunde, dass Terrorgruppen auf der Halbinsel Sinai Anschläge gegen Israel verüben könnten und niemand eben diese Gruppen unter Kontrolle hält. Und jetzt hat Israel erstmals der Armee erlaubt, schon in den letzten Monaten, also sich im Sinai mit ihren Truppen dort aufzustellen. Und die Frage wird sein, was passiert, wenn die Armee nicht mehr diese Rolle übernehmen wird, wenn eine andere Führung einfach in Israel, in Ägypten antritt.
Die Sinai-Halbinsel, das ist ein riesiges Rückzugsgebiet von potenziellen Terroristen. Wie weit hatte das Präsident Mursi denn unter Kontrolle?
Naja, Mursi hatte tatsächlich einige Sachen gut getan, hatte letztendlich auch einen moderaten Einfluss auf die Hamas im Gazastreifen. Aber wenn jetzt Morsi nicht mehr da ist, schwächt es zugleich natürlich auch die Hamas im Gazastreifen, was für Israel auch wieder von Vorteil sein könnte. Also es ist eine zweischneidige Angelegenheit und ich denke, in Israel beobachtet man einfach sehr genau, was sich neu entwickeln könnte.
Sie hatten gesagt, Morsi hätte sich besser verhalten, als man das erwartet hatte. Haben Sie dann auch konkret ein Beispiel dafür?
Morsi zum Beispiel hatte die Tunnel zum Gazastreifen geschwemmt, Tunnel, durch die Waffen geschmuggelt wurden, viele Jahre lang, was Mubarak, sein Vorgänger, nicht gemacht hatte. Morsi hatte auch einen moderaten Einfluss auf die Hamas bei der letzten Auseinandersetzung mit dem Gazastreifen, also hatte dazu geführt, zum Waffenstillstand beigetragen. Morsi stand der Hamas sehr viel näher, als jetzt Mubarak es ihnen war. Insofern war erstmal dieses Arrangement mit Morsi jetzt nicht so schlecht oder so dramatisch schlimm, wie man zunächst in Israel befürchtet hatte.
Aber wenn das Militär doch jetzt wieder am Drücker ist, dann garantiert das doch eine gewisse Stabilität auch für Israel.
Also die israelische Regierung hatte tatsächlich immer gute Beziehungen zum ägyptischen Militär. Auf der anderen Seite ein Militärregime alleine zu haben, auf der anderen Seite ist auch nicht gerade die ideale Lösung. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das eine Lösung von Dauer sein wird. Ich denke, in Israel will man sich eigentlich nicht genau äußern, was ist gut für einen, was ist schlecht. Man sagt, man möchte vor allem nicht, dass eine Partei dasteht, die da irgendwie interveniert oder sagt, für uns wäre das besser, sondern man beobachtet sehr genau und bereitet sich vor für alle Möglichkeiten und für alle Entwicklungen. Aber man möchte ganz, und das betonen dann alle Sprecher immer wieder, ganz bewusst neutral sich den Verhältnissen gegenüberstellen, um eben dann nicht als irgendeine einflussreiche Partei zu gelten.
Was konkret steckt denn hinter dieser Strategie? Genau zu beobachten, aber eigentlich doch passiv zu bleiben?
Naja, also es wäre erstmal eine Einmischung in die Angelegenheiten eines anderen Landes. Und das führt ja dann oft dazu, wenn jetzt Israel also eine Opposition unterstützt, würde das die Opposition dann möglicherweise im eigenen Land gleich wieder diskreditieren, weil sie dann gebrandmarkt werden könnte als Gehilfe Israels, zionistische Verschwörung und so weiter. Diese Stimmen gibt es ja genug in der arabischen Welt, die genau nach sowas suchen. Also wäre es fatal, wenn Israel sich laut äußern würde, für die eine oder andere Partei würde sie Partei ergreifen.
Die USA unterstützen Ägypten jedes Jahr mit 1,3 Milliarden Dollar. Dieses Geld, diese Friedenssicherung steht offenbar zur Diskussion, falls die Ereignisse in Kairo als Putsch gewertet würden. Was würde das bedeuten, wenn dieses Geld nicht mehr fließen würde?
Ja, es würde vor allem für Ägypten sehr schwierig werden, wirtschaftliche Not weiter zu lindern, was wiederum zu mehr Instabilität führen könnte, was für Israel auch nicht gut wäre. Die Frage ist, wie weit man so eine Hilfe tatsächlich an bestimmte Bedingungen knüpft. Und da kann durchaus eine Bedingung sein, zu sagen, man muss die Halbinsel Sinai wirklich unter Kontrolle halten, damit von da aus nicht zukünftige Terroranschläge auf Israel ausgehen. Und dazu trägt Israel bei, indem sie im Grunde der ägyptischen Armee erlaubt hat, was es eben in der Vergangenheit nicht erlaubt hatte, dass man sich da in der Halbinsel Sinai aufstellt, eben relativ noch nahe an der israelischen Grenze heran.
Gisela Dax ist die Korrespondentin der Zeit in Israel. Die nachrichtenlosen Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg auf Schweizer Banken waren in den 90er Jahren das große Streitthema zwischen der Schweiz und den USA. Der Streit wurde beigelegt, als die Banken 1998 einem hohen Geldbetrag zustimmten. Er sollte Überlebenden des Holocaust zugutekommen. Doch jetzt gibt es gewisse Nachwehen der damaligen Auseinandersetzung. Bern und Washington streiten darum, wer die historischen Akten zu den nachrichtenlosen Vermögen erhält. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Der Streit um die nachrichtenlosen Vermögen dauerte jahrelang. Amerikanische Rechtsanwälte reichten Sammelklagen ein und Schweizer Politiker heizten mit gehässigen Worten die Diskussionen weiter an. Es gab historische Untersuchungen und lange Verhandlungen. Schließlich willigten die Schweizer Grossbanken ein, im Rahmen einer Globallösung 1,25 Milliarden Dollar zugunsten von Holocaust-Opfern zu bezahlen. Die Akten zu diesem ganzen Prozess will jetzt das Schweizerische Bundesarchiv übernehmen, bestätigt Manuela Höfler, die Informationsbeauftragte des Archivs, einen Bericht der Neuen Zürcher Zeitung.
Die Schweiz hat hier exemplarisch ihre Vergangenheit aufgearbeitet und mit diesen Unterlagen ist auch ein weiteres Stück dokumentiert, wie die Wiedergutmachung, die Auszahlungen abgewickelt wurden.
Und deshalb sei es sinnvoll, dass die Schweiz eine Dokumentation über diese Vorgänge habe. Allerdings ist auch das Holocaust-Museum in Washington an den umfangreichen Aktenbeständen interessiert. Die Angelegenheit ist verzwickt. Zwar lagern die Akten momentan in der Schweiz, die Umsetzung der Globallösung basierte aber auf amerikanischem Recht. Laut der NZZ hat deshalb der damals zuständige US-Richter Edward Corman das letzte Wort zur Aufbewahrung der Akten. Inhaltlich sind diese Dokumente sehr aufschlussreich, denn sie zeigen viel über die Lebensgeschichten und Schicksale von Holocaust-Opfern und ihren Nachkommen.
Das sind die Antragsdossiers eigentlich, die die Menschen, die entweder selbst oder ihre Nachkommen gestellt haben an das Gericht, um quasi ihre Ansprüche auf Wiedergutmachung für verlorene Vermögenswerte geltend zu machen. Und das Gericht hat dann geprüft, welche Ansprüche gerechtfertigt sind und in welcher Höhe und hat dann die entsprechenden Summen ausbezahlt.
Erklärt Manuela Höfler vom Bundesarchiv. Neben Betroffenen, die Bankkonten in der Schweiz hatten, wurden auch Flüchtlinge, die während des Zweiten Weltkriegs abgewiesen wurden, und andere Nazi-Opfer entschädigt. Diese Unterlagen sind nicht nur für Historikerinnen und Historiker interessant. Auch aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die Dokumente in der Schweiz bleiben, findet Manuela Höfler. Denn nur so könne man auch in Zukunft den Betroffenen und ihren Nachkommen und Erben Auskunft geben und Einsicht gewähren. Schweizer und Amerikaner suchen jetzt eine Lösung im Streit um die Akten zu den Holocaust-Geldern. Eine Möglichkeit wäre, dass das Bundesarchiv in Bern die Originale erhält und das Holocaust-Museum in Washington digitalisierte Kopien.
Wir denken vom Bundesarchiv, dass das auf jeden Fall ein gangbarer Weg ist. Die Frage ist einfach, die noch offen ist, wie wir das konkret abhandeln, abwickeln, wer digitalisiert und vor allem wer bezahlt diese Kosten. Das ist jetzt noch Gegenstand der Verhandlung.
In den Verhandlungen mit den Amerikanern wird das Bundesarchiv unterstützt vom Außendepartement, von der Finanzmarktaufsicht und der Schweizer Bankiervereinigung.
Das war ein Beitrag von Elmar Plotzer und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.